Und wird also das Versagen des Volkes in 4. Mose so Schritt für Schritt vor Augen geführt. Die Klage Miriams und Aarons, dann die Kundschafter des Landes, die keinen Glauben haben. 4. Mose 14, die Klage des Volkes gegen das Land. Und 14, 39 bis 45 folgt ein eigenwilliger Versuch der Eroberung des Landes. Obwohl Gott gesagt hat, ihr werdet nicht hineinkommen, versuchen sie es eigenwillig zu erobern. Das endet natürlich mit einer Katastrophe. Und dann kommt 4. Mose 15. Plötzlich ein Kapitel über Opfer. Warum wird dieses Opferkapitel hier eingefügt? Gehört das nicht in 3. Mose hinein? Plötzlich hier in die Wüstenwanderung hinein. Nun ganz wichtig, 15 Vers 2, redet zu den Kindern Israel und spricht zu ihnen, wenn ihr in das Land eurer Wohnsitze kommt, das ich euch geben werde, und ihr dem Herrn ein Feueropfer, ein Brandopfer, ein Schlachtopfer, um ein Gelübde zu erfüllen oder eine freiwillige Gabe oder an euren Festen, um dem Herrn einen lieblichen Geruch zu bereiten und so weiter. Ja, wichtig ist dieser Satzteil, wenn ihr in das Land eurer Wohnsitze kommt. Auch in Vers 18, redet zu den Kindern Israel und spricht zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt. Gott gibt hier plötzlich Anweisungen über den Opferdienst später im Land. Ja, wenn er diese Anweisungen gibt, dann heißt das, sie werden das Land auch erreichen. Nicht eben eigenwillig, wie das gerade geschehen ist in Kapitel 14, aber so, wie Gott es gesagt hat, die erwachsene Generation stirbt und die nächste Generation wird aber ans Ziel gelangen. Also darin liegt eine Ermutigung für Israel, das Volk wird dereinst das Ziel erreichen. In 4. Mose 15, 32 bis 36 wird eine Geschichte erzählt, wie einer das Sabbatgebot brach. In frecher Auflehnung gegen Gott. Und der wird auf Gottes Anweisung hin, wird er getötet, gesteinigt. Nun, wir müssen uns überlegen, was bedeutet der Sabbat? Das Volk Israel, das jüdische Volk, geht in die Woche hinein und lebt gewissermaßen auf den zukünftigen letzten Tag der Woche hin. Das ist der Tag der Ruhe. Und das war die Haltung Israels im Alten Testament. Man wartete, bis einmal der Messias kommen würde. Und er sollte das Volk dann in die Ruhe hineinführen. Im Christentum, im Neuen Testament, finden wir kein Sabbatgebot mehr. Der einzige Festtag, der im Neuen Testament festgehalten wird, das ist der dem Herrn gehörende Tag. Offenbarung 1, Vers 10. Ein Ausdruck, der nur dort so formuliert vorkommt. Das ist der Tag des Herrn, der Sonntag. Also nicht zu verwechseln mit all den Stellen, wo geschrieben steht über den Tag des Herrn als den Gerichtstag Gottes. Das ist auf Griechisch eine andere Formulierung. Das ist dann Hemeratu Kyriou. Aber in Offenbarung 1, Vers 10 ist es Kyriake Hemera. Eine ganz andere Formulierung. Der dem Herrn gehörige Tag, der ihm speziell geweiht ist. Der Auferstehungstag. Und so lebt der Christ aus der Erfüllung des vollendeten Werkes des Herrn Jesus, das bestätigt ist von Gott durch die Auferstehung, durch die Auferweckung des Herrn Jesus. Aus dieser Erfüllung heraus geht der in die Woche hinein. Er muss nicht warten, bis es endlich am Schluss mal kommen wird, sondern die Erfüllung ist bereits da. Und darum ist der erste Tag der Woche der Festtag. Und aus dieser Erfüllung heraus gehen wir in die Woche, während eben Israel im Alten Testament dieses Warten hatte, wenn der Messias mal kommt und die Ruhe bringt. Und diese Ruhe war ja verheißen, dass Gott sie dir einst einmal im Land geben würde. Und jetzt sehen wir, Gott sagt, wenn ihr ins Land kommt, dann sollt ihr die Opfer so und so darbringen. Und hier finden wir einen Mann, der völlig verächtlich über das Sabbatgebot hinweggeht. Das eben spricht von dieser Verheißung Gottes, dass er einmal sein Volk in die Ruhe hineinführen wird. So wird uns klar, warum das überhaupt hier erzählt wird. Ich meine, in der liberalen Theologie, da ist man so bereit, ja, Kapitel 15, diese Opfer, das gehört nicht in 4. Mose, wahrscheinlich hat sich das irgendwie verirrt bei der Redaktion und so. Ja, die sagen ja, die 5 Bücher Mose sind gar nicht von Mose, sondern die wurden aus verschiedenen Quellen später zusammengesetzt, redaktionell zusammengesetzt. Und die stolpern dauernd über solche Dinge. Aber wenn wir aus dem Vertrauen in Gottes Wort heraus lesen, sehen wir plötzlich, das ist alles Ordnung. Und da ist Plan dahinter. Warum genau an dieser Stelle die Sache mit dem Sabbatbruch? Und jetzt kommt Kapitel 16. Die Rotte Korahs. Korah, Datan, Abiram mit 250 Männern stehen auf und reden gegen Mose und gegen Aaron. Die sagen, wieso habt ihr eine besondere Stellung? Wir können doch genauso wie ihr. Mose symbolisiert eigentlich den Herrn Jesus, der von Gott her gekommen ist und uns sein Wort gebracht hat. Aaron symbolisiert den Herrn Jesus als hohen Priester, der unsere Sache vertritt und als unser Stellvertreter zu Gott geht. Ja, und darum wird der Herr Jesus ja in Hebräer 3, Vers 1 genannt, Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses. Als Apostel ist er von Gott her, das heißt der Gesandte, von Gott her gekommen und hat zu uns gesprochen. Und als Hohenpriester ist er von uns ausgegangen und wendet sich an Gott. Also dieser Aufstand im Licht des Neuen Testamentes entspricht eigentlich ein Aufstand gegen das Wort Gottes und gegen das stellvertretende Opfer des Herrn. Und genau so ist es auch gekommen in der Christenheit. In der liberalen Theologie wird die Autorität der Bibel als Gottes Wort schon längst vollständig verworfen. Also wer in Deutschland irgendwo an einer Uni Theologie studieren will, der wird so belehrt, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist. Und er wird da nicht lernen, dass das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz das ist, was vor Gott genügt, um uns mit Gott zu versöhnen. Das ist ein Aufstand der Rotte Korahs. Und Gott sagt also in Vers 5, und er redete zu Korah und zu seiner ganzen Rotte und sprach, morgen, da wird der Herr kundtun, wer sein ist und wer heilig ist. Da mussten sie also mit Pfannen antreten im Vorhof der Stiftshütte. Und da sollte klar werden, ob Gott sie annimmt oder nicht. Und schließlich ging Feuer aus, verzehrte sie, die Erde öffnete sich und hat die ganze Rotte Korahs verschluckt. Und das ist interessant, im Neuen Testament wird ganz direkt auf diese Geschichte Bezug genommen in 2. Timotheus 2. Sehr interessant, 2. Timotheus 2 ist ein Endzeitbrief. Und da steht in Kapitel 2, Vers 19, nachdem von Irrlehrern gesprochen wird, wie Philetus und Hymenäus, die den Glauben anderer zerstören, da steht, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Und dann wird gesprochen in einem großen Haus, da gibt es silberne und goldene Gefäße. Es gibt aber auch hölzerne und irdene. Die einen sind zur Ehre Gottes, die anderen zur Unehre. Die goldenen und silbernen Gefäße, die stellen da wahre Gläubige. Und die hölzernen und irdenen, das sind eben solche, die nur Bekenner sind. Solche, die zur Unehre Gottes sind. Und jetzt wird gesagt in Vers 21, wenn sich nun jemand von diesen wegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Was ist der Zusammenhang mit 4. Mose 16? Ganz direkt. 4. Mose 16, Vers 5. Wo es heißt, morgen, da wird der Herr kundtun, wer sein ist. In der ältesten Bibelübersetzung auf Griechisch, die Septuaginta, 3. Jahrhundert vor Christus, die wurde ja oft im Neuen Testament von den Aposteln zitiert, die hat das übersetzt, der Herr weiß, kennt, die sein sind. Das ist also ein direktes Zitat von dort. Der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Er weiß, welche echt sind und welche nicht. Welches Rebellen sind und welche wahre Gläubigen sind. Und dann ist es weiter interessant, Vers 9 steht, ist es euch zu wenig? Nein. Vers 20. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn, das ist die Schechina, vor der ganzen Gemeinde. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde. Und ich will sie vernichten in einem Augenblick. Und dann Vers 24. Rede zu der Gemeinde und sprich, hebet euch ringsum weg von der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. Vers 26. Weicht doch von den Zelten dieser gesetzlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, dass ihr nicht weggerafft werdet in allen ihren Sünden. 27. Und sie hoben sich ringsum weg von den Wohnungen Korahs. Es geht da um Absonderung, ja? Und was steht da auf dem Siegel? Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Soll sich trennen. So wie man sich damals von der Rotte Korahs trennen musste. Also nochmals, Vers 21. Sondert euch ab. Vers 24. Hebt euch ringsum weg. 26. Weicht von den Zelten dieser Gesetzlosen. Und dann sind sie auch weggegangen. Vers 27. Also es geht genau um dieses Thema. Der Herr kennt, die sein sind. Und da wird angespielt auf die Sache mit der Rotte Korahs. Und es wird gezeigt, wie wichtig es ist, sich von solchen zu trennen. Das ist zum Beispiel ein ganz klarer Aufruf, wenn man sich fragt, ich bin noch in der Staatskirche und eben diese ganze liberale Theologie, die ein Aufstand der Rotte Korahs ist gegen Gott, dann muss man sich von ihnen trennen. Genauso wie sie sich von den Zelten Korahs absondern mussten. Um eben nicht mitschuldig zu werden, wie es da steht, Vers 26, weicht doch von den Zelten dieser gesetzlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, dass ihr nicht weggerafft werdet in allen ihren Sünden. Ja, das erinnert übrigens an den Aufruf, aus Babylon hinwegzugehen. Das geistliche Babylon ist die römisch-katholische Kirche in der Offenbarung. Das ist die Hure, die ihren Sitz hat auf den sieben Hügeln. Und da steht in Offenbarung 18, Vers 4, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet. Also auch ein ganz klarer Aufruf zur Absonderung. Geht aus ihr hinaus. Und wenn ihr nicht geht, werdet ihr mitschuldig. Im Sinn von mitgegangen, mitgefangen. Ja, das zu 4. Mose 16. Dann kommt 4. Mose 17. Der blühende Stab Aarons. Nachdem Aaron so in Frage gestellt worden ist, ob er wirklich der von Gott Auserwählte ist für das Priestertum, sagt Gott, dass alle Fürsten der verschiedenen Stämme, die müssen ihren Stab nehmen, also eine Art Zepter. Und darauf stand der Name des jeweiligen Stammes. Und die mussten diese Stäbe abgeben. Die wurden vor die Bundeslade gelegt von Mose. Übrigens, da sieht man, Mose hatte einen absolut freien Zugang ins Allerheiligste gehabt. Wir hatten es ja schon gesehen in 7,89, dass der Herr zwischen den Cherubim vom Deckel herab mit Mose geredet hat. Also bei ihm war es nicht so wie bei Aaron, der nur einmal im Jahr am Yom Kippur hinein durfte. Er hat den freien Zugang. Und das gab es nachher nie mehr. Das war absolut einzigartig bei Mose. Und so konnte er auch an irgendeinem Tag, dann ins Allerheiligste gehen, diese Stäbe niederlegen vor der Bundeslade. Ich lese 17, Vers 8. Und es geschah des anderen Tages, als Mose in das Zelt des Zeugnisses hineinging, siehe, da hatte der Stab Aarons vom Haus Levi gesprost. Also in Vers 7, da legt er sie hinein, und daneben in Vers 8, am anderen Tag hat er gesprost. Er hatte Sprossen getrieben und Blüten gebracht und Mandeln gereift. Ja, wovon spricht das? Wir kennen die Symbolik schon vom goldenen Leuchter her, was die Mandelblüten bedeuten. Auferstehung. Und zwar die Auferstehung dessen, der als Erster aus den Toten auferstehen sollte, um nie mehr zu sterben. Alle, die vor dem Herrn Jesus auferweckt worden sind, die sind wieder gestorben. Aber er ist der Erste, der auferweckt worden ist und nicht mehr stirbt. Und mit diesem Stab wird also Aaron von Gott ausgezeichnet, dass er der von Gott erwählte Hohepriester ist. Und das ist natürlich ein schöner Hinweis auf den Herrn Jesus, der im Hebräerbrief 10-mal als unser Hohepriester vorgestellt wird. Und der von Gott bestätigt worden ist, indem er nicht nur als Opfer in den Tod gegangen ist, sondern von Gott auferweckt worden ist aus dem Tod. Und jetzt seinen Priesterdienst tut im Himmel für uns betet, Hebräer 7, 27. Er vermag völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er sich für uns verwendet. Der Herr Jesus betet als auferstandener Hohepriester im Himmel. Das ist aber eigenartig, warum steht da? Er vermag völlig zu erretten. Vielleicht ist da ein Ungläubiger. Nein, es heißt ja, er vermag völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen. Das sind Gläubige, die als Priester zu Gott kommen. Aber was heißt das völlig erretten? Das heißt, er mag sie völlig erretten aus allen Gefahren der Wüstenwanderung. Die wahren Gläubigen werden das Ziel erreichen, weil der Herr Jesus, eben unser auferstandener hoher Priester, im Himmel betet und uns völlig aus allen Nöten herauszureißen vermag, um uns zu bewahren für sein himmlisches Reich. Ja, dann kommt 4. Mose 18. Da wird das levitische Priestertum noch einmal besonders betont und hervorgehoben. Das ist die logische Konsequenz aus dem, was wir in 4. Mose 17 gefunden haben, wie der Hohepriester eben von Gott beglaubigt wird. Und da wird auch gezeigt, wie das ein herrliches Vorrecht ist für den Stamm Levi, dass sie diesen Dienst, diesen Tempeldienst bekommen haben. Ich lese 18, Vers 20. Und der Herr sprach zu Aaron: In ihrem Lande sollst du nichts erben und du sollst kein Teil in ihrer Mitte haben. Ich bin dein Teil und dein Erbe inmitten der Kinder Israel. Also sie haben das Vorrecht, sie bekommen nichts vom Land, aber der Herr ist ihr Erbteil, indem sie ihm eben auf eine ganz besondere Weise dienen durften als Priester im Tempel. Und jetzt kommt Kapitel 19. Das ist das Opfer der roten jungen Kuh. Da würde ich gerne eine ganze Stunde einsetzen dafür. Das ist so spannend. Das ist ein ganz erstaunliches Opfer. Und ich muss sagen, das ist jetzt das zentrale Kapitel in 4. Mose. So wie das zentrale Kapitel im 2. Buch Mose das Passa war, Kapitel 12, im 3. Buch Mose 16, Yom Kippur, so ist im 4. Buch Mose das zentrale Kapitel, Opferkapitel, die rote junge Kuh. Es geht hier um das Problem, wenn man Tote berührt, ist man unrein. Und zwar nicht nur so, wie wir das gehabt haben in 3. Mose 15, zum Beispiel bei der Periode, da ist man unrein, oder eben beim Mann ein Erguss, ist ein Tag Unreinigkeit. Aber wenn man einen Toten berührt hat, dann musste man ein Ritual durchmachen von 7 Tagen, bis man wieder gereinigt war. Also es hat dazu geführt, dass man natürlich möglichst es umgangen hat, Tote zu berühren. Ist natürlich auch sehr praktisch, um viele Krankheiten zu vermeiden. Man denkt, in der Medizin hat man das erst im 19. Jahrhundert versucht einzuführen. Das war ja Dr. Med Semmelweis, ein österreichischer Arzt, der sagte, meine Studenten, die müssen zuerst die Hände waschen, wenn sie Sektionen durchgeführt haben, und dann eine Entbindung durchführen. Und er wurde verspottet von seinen Kollegen. Wissenschaftler haben ihn verspottet. Das waren die modernen Wissenschaftler im 19. Jahrhundert. Der Mann ist in einer Psychiatrie verendet. Er ist völlig innerlich zerbrochen am Schluss. Aber er hat das doch so praktiziert. Und bei ihm hatte man am wenigsten Kindbettfieber. 1/3 aller Geburten in Europa in den Spitälern endeten mit Kindbettfieber. Die Mutter starb. Katastrophal. Aber die haben da ihre Sektion gemacht, oder? Wissenschaftliche Arbeit. Übrigens, die Universitätsspitäler waren die schlimmsten. Dort hat man die höchste Todesrate gehabt. Natürlich, die haben am meisten mit den Leichen gearbeitet. Also die wissenschaftlichsten Spitäler, die waren die schlimmsten. Und das hat also bei Semmelweis funktioniert. Der konnte das drastisch verging noch einige Zeit, bis solche antiseptischen Maßnahmen allgemein eingeführt wurden in den Spitälern. Aber Semmelweis war natürlich ein Jude. Ein Jude, Semmelweis. Hört man, wenn man ein bisschen Musik gehört für diese Namen. Und der hat, im Judentum hat man natürlich das Wissen von Kind auf gelernt, Tote soll man nicht berühren, man macht sich unrein. Und wenn man unrein geworden ist, dann muss man sich mit einem Ritualbad reinigen, waschen und noch mehr. Man brauchte die Asche der roten jungen Kuh. Also es war so, die rote Kuh, die musste hinausgeführt werden außerhalb des Lagers. Denn eigentlich ist das ein Sündopfer. Und zwar genau östlich in der Verlängerung des Eingangs zum Zelt der Zusammenkunft. Ganz nach Osten hinaus. Und dann musste die Kuh dort geschlachtet werden. Und dann musste man sie dort mit zu Asche verbrennen. Und diese Asche musste gesammelt werden. Und wenn nun jemand eben einen Toten berührt hatte, dann musste er sich anmelden. Am 3. Tag wurde er mit dieser Asche, ganz, ganz wenig Asche, in Quellwasser hinein, wurde er mit einem Isopstängel so bespritzt. Und dann am 7. Tag nochmals, natürlich auch die Ritualbäder musste er nehmen, und nach 7 Tagen war er dann als rein erklärt. Und da wird erklärt in diesem Kapitel, aber derjenige, der die rote Kuh berührt, der wird unrein. Und da haben die Rabbiner gesagt, das ist das Schwerste, was es gibt in der Bibel. Das Opfer der roten Kuh. Das Opfer reinigt, aber wenn man das Opfer berührt, wird man unrein. Wie geht das? Und sie haben, die Rabbiner schreiben, Salomo, der weise König, der selbst er wusste nicht die Antwort auf das Geheimnis der roten Kuh. Aber mit dem Licht des Neuen Testaments verstehen wir das. Wir können das Rätsel lösen. Ganz einfach. Der Herr Jesus wurde als Sündopfer außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt, wurde er zur Sünde gemacht. Und Gott musste sich darum von ihm abwenden. Er hat unsere ganze Unreinigkeit der Sünde, mit der hat er sich identifiziert. Aber genau durch dieses Opfer werden wir die Unreinen rein. Das ist das Geheimnis. Man kann es erst verstehen, wenn man die Erfüllung in dem Messias vor Augen hat. Sonst, die Rabbiner bis heute sagen, wir verstehen das nicht. Das ist das vom Schwierigsten, was es gibt. Ja, und in Jerusalem machte man das dann so, in der Verlängerung des Tempels nach Osten, außerhalb der Stadt, also auf dem Ölberg. Dort wurde die rote Kuh geschlachtet, zu Asche verbrannt. Wir wissen heute ganz genau, wo das war. Für diejenigen, die schon in Jerusalem waren, auf dem Ölberg sieht man doch ganz oben eine Kirche. Das ist die russische Auffahrtskirche. Und die steht am höchsten Punkt des Berges. Dort war der Altar der roten Kuh. Und wenn man eine Linie zieht von diesem Punkt zum Allerheiligsten, das ist der Fels auf dem Tempelberg, heute im Felsendom, dann gibt es eine Linie, die ist exakt im rechten Winkel zur Ostmauer der Stadt, des Tempelbezirks. Diese Mauer hat immer die gleiche Linie gehabt seit Salomo. Das ist also ein gesamter topologischer Plan. Der höchste Punkt des Tempelberges, der ist verbunden über diese direkte Linie mit dem höchsten Punkt des Ölberges, Ort der roten Kuh, im rechten Winkel zur Mauer. Und wie kommt der Mauerverlauf zustande? Ganz einfach. Der Fels im Allerheiligsten, das war der Eckstein des Tempels. Und die westliche Böschung des Felsens, die ist parallel zu dieser Mauer. Das heißt, die Mauer hat man extra so gebaut, dass sie parallel steht zum Eckstein des Tempels. Und so eben höchster Punkt mit höchstem Punkt im rechten Winkel dazu. Das ist fantastisch. Aber jetzt wird es noch fantastischer. Warum ist der Ort der roten Kuh im Osten außerhalb der Stadt und des Tempels? Und hier außerhalb des Lagers und des Zeltes und der Zusammenkunft. Ja, was bedeutet die Ostrichtung in der Bibel? In welche Richtung wurde Adam und Eva aus dem Paradies hinausgetan? Nach Osten. Also, es war so, das Paradies und der Baum des Lebens, die Gemeinschaft mit Gott, das war im Westen. Und der Standort des Menschen, von Gott getrennt, heimatlos, ist im Osten. Ja, und so beginnt das erste Buch Mose. Der Mensch, der in Gemeinschaft war mit Gott, durch die Sünde wird er hinausgetan nach Osten. Aber am Schluss des zweiten Buches Mose sehen wir Stiftshütte und die ist ausgerichtet nach Osten. Und so kommt der Mensch dort zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Die Schechina ist im Westen. Wirklich genau der Weg von Gott weg und der Weg zurück. Und die rote Kuh ist also ein Bild des Herrn Jesus, der eben unser Sündopfer geworden ist, der unseren Platz in der Gottesferne eingenommen hat, um uns von der Unreinigkeit der Sünde zu befreien. Und dieses Kapitel steht natürlich speziell im vierten Buch Mose, weil das ist ja das Buch der Wüstenwanderung, die gekennzeichnet war durch das tägliche Sterben. Tagtäglich war man mit den Toten in Berührung und brauchte die Reinigung. So lernte man, der Tod verunreinigt. Der Tod verunreinigt, aber es gibt ein Opfer, das uns reinmacht. Merken wir, ist doch interessant, die ganzen levitischen Gesetze über Verunreinigung. Wir haben gesehen in 3. Mose 15, die Quelle des Lebens verunreinigt. Und das Ende des Lebens verunreinigt. Das sind die zwei grundsätzlichen Lehren, die es braucht, um das Evangelium zu verstehen. Das Evangelium sagt uns, der Mensch ist von Natur aus als Sünder geboren. Er hat schon von Natur aus von seinen Eltern eine sündige Natur geerbt. Und ein Sünder kann nur einen Sünder zeugen. Eine Sünderin kann nur einen Sünder oder eine Sünderin auf die Welt bringen. und der Tod verunreinigt, das ist die Veranschaulichung der Wahrheit von Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben. In Jesus Christus. In Christus Jesus. Ja, also das ist das tiefe Geheimnis der roten Kuh, die eben zu Staub gemacht wird, zu Asche. Im Land Israel haben wir das übrigens dann so praktiziert, ein Drittel der Asche wurde im Tempelbezirk an einem Ort aufgelagert, ein Drittel auf dem Ölberg und ein Drittel wurde im ganzen Land verteilt in den Synagogen, um eben das Ritual durchführen zu können. Der Talmud sagt an einer Stelle, dass es von Mose bis ins Jahr 70 nach Christus 9 Opfer von roten Kühen gegeben hat. Also ganz selten. Ich meine, schon der Yom Kippur ist ja selten. Ein Tag im Jahr, oder? Dieser besondere Opfertag, der hinweisen sollte auf das eine Opfer des Herrn Jesus. Hebräer 10. Aber das kommt als Vorbild am nächsten, dem wahren Opfer. Nur 9 Opfer bis zur bis der Herr Jesus kam und bis der Tempel dann unterging. Also ein ganz spezielles Opfer, muss man sagen. Ich habe erklärt, wie die Juden jetzt seit dem Jahr 70 keinen Tempel mehr hatten und so hatten sie auch lange nicht mehr sich Mühe gegeben, diese roten Kühe zu halten, die sehr streng nach strengen Vorschriften ausgewählt wurden. Eben, sie musste ja vollkommen sein, ohne Fehl. Und da wurde auch gesagt, da darf nirgends eine Wurzel sein, wo verschiedenfarbige Haaren herauswachsen. Und die musste wirklich, die musste echt schön, perfekt diese Röte haben. Und das war jetzt ein Problem im Blick auf den Bau des dritten Tempels. Tja, wenn wir keine roten Kühe haben, können wir gar nicht beginnen. Weil alle sind ja unrein durch Berührung mit Tod oder indirekt durch Berührung mit Tod. Wie können wir das Priestertum überhaupt reinigen? Wir brauchen zuerst die Asche der roten Kuh. Und in der Zwischenzeit ist das gelöst. Es gibt wieder diese roten Kühe. Und ja, plötzlich gab es ja mal sogar in Newsweeks einen Artikel. Ganz spontan ist in Galiläa in einem Kibbutz eine rote Kuh geboren worden. Die Anforderungen erfüllt. Das war fantastisch. Hat also weltweites Echo ausgelöst. Und da stand im Artikel, die einen möchten sie am liebsten schlachten und die anderen am liebsten erschießen. Ja, natürlich erschießen wollten diejenigen, die Angst haben, wenn ein dritter Tempel gebaut wird, gibt es Krieg im Nahen Osten. Und so schnell wie möglich opfern, das waren die Orthodoxen, die dachten, wir möchten den Tempel bauen. Und dann haben wir jetzt die Kuh. Und ein Risiko. Im Talmud steht, wie alt darf eine rote junge Kuh sein? Da steht 2 Jahre. Aber sie könnte auch 5 Jahre sein, aber es ist besser 2 Jahre. Warum? Ja, weil mit jedem Tag die Gefahr wächst, dass andersfarbige Haare kommen. Und darum, wenn da so eine rote Kuh da ist, wird man ein bisschen nervös. Dann muss man jetzt los. Mit dem Messer los. Aber eben in der Zwischenzeit hat Melody, so heißt diese Kuh, hat andersfarbige Haare schon längst bekommen. Und aber das Problem hat man anders gelöst. Es sind jetzt also mehrere rote Kühe sind bereit. Wenn es sein müsste, könnte man loslegen. Ja, das zu dieser roten Kuh. Jetzt Kapitel 20. In den ersten beiden Versen stirbt Miriam, die Schwester von Mose. Und sie gehört eben auch zu dieser Generation, die ausgezogen war. Und sie hatte nicht diese Auszeichnung bekommen wie Kaleb und Josua. Dann kommt 4. Mose 20, 3 bis 13. Da kommt die Klage gegen Durst. Und Gott sagt Mose, er solle mit dem Felsen sprechen. Aber Mose schlägt den Felsen mit dem Stab. Es kommt Wasser heraus, aber Gott sagt, für dein Ungehorsam wirst du nicht ins Land kommen. Das ist eine schwierige Geschichte, ja? Aber wenn wir die geistliche Bedeutung anschauen, verstehen wir das alles. Ich war, wir kennen schon eine Geschichte mit Wasser aus dem Felsen. 2. Mose 17, gerade nach dem Auszug aus Ägypten. Und dort hat Mose den Felsen geschlagen, weil Gott es so gesagt hatte. Aber hier sagte Gott, er soll mit dem Felsen sprechen, ihn nicht schlagen. Warum einmal so, einmal so? Ganz einfach. Im Hebräischen steht eben für Fels, nicht einfach Fels. In 2. Mose 17 steht Zur und in 4. Mose 20 steht Säler. Der Unterschied ist der, Zur ist ein Felsblock, während Säler ein Felsmassiv ist. Der Zur, der Felsblock, der natürlich niedrig ist im Vergleich zum Felsmassiv, ist ein Bild von dem erniedrigten Christus. Der hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und der Jesus musste von Gott geschlagen werden am Kreuz. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Für unsere Sünden hat Gott ihn geschlagen. Nebst dem, was die Menschen gemacht haben, das hat keine Sünde weggebracht. Aber Gott hat ihn bestraft für unsere Sünden. Das Gericht, das wir im Feuersee verdient hätten, hat Gott über ihn gebracht in den Stunden der Finsternis, als er ihn verlassen hatte. Und so musste der erniedrigte Christus geschlagen werden. Und dann kam Wasser heraus, ein Bild des Heiligen Geistes, nach Johannes 7, 37 bis 39. Nun, Sela, der das Felsmassiv, spricht von dem erhöhten Christus. Ich war Philipper 2, Vers 5 und folgende. Der Christus hat sich siebenfach erniedrigt, bis zum Tod, Nummer 6. Aber nicht irgendein Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Und dann heißt es, darum hat Gott ihn auch über die Maßen hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Und das Felsmassiv hier spricht eben von dem erhöhten Christus, der jetzt zu Rechten Gottes ist. Und er wird nie mehr geschlagen werden. Er ist ein für alle Mal gestorben. Aber jetzt sollen wir mit dem erhöhten Christus reden im Gebet. Und Mose hat eben gegen Gottes Vorschrift verstoßen und hat in seiner Ungeduld den Felsen geschlagen. Wir denken, es ist so hart, das reichte. Aber es ist eben so, je verantwortlicher eine Stellung ist, die jemand einnimmt in seinem Dienst vor Gott, desto strenger behandelt Gott Sünde. Es ist ein Unterschied, wenn einer, der führende Funktion hat, die gleiche Sünde macht wie jemand, der nicht eine führende Funktion hat. Es ist immer schlimm, aber Gott nimmt den Führer strenger in seiner Erziehung. Dann geht's weiter, 4. Mose 20. Es geht um nutzlose Verhandlungen. Das Volk Israel möchte gerne durch Edom, durch Südjordanien hindurch, aber die Edomiter sind feindlich gesonnen. Dann 4. Mose 20, 22 wird der Tod Aarons beschrieben. Sie müssen alle auch gehen. Miriam, Mose, Aaron. Und schließlich 4. Mose 21. Wieder lehnt sich das Volk auf, und es redet gegen Gottes treue Fürsorge. Und da kommen diese Saraf-Schlangen. Das ist eine Schlangenart, die einen brennenden Biss verursacht. Darum heißen die Saraf-Schlangen. Saraf heißt brennen, feurig brennen. Und da schreit Mose zum Herrn. Das Volk sagt, wir haben gesündigt. Und Gott gibt die Anweisung zur Herstellung der ehernen Schlange, die erhöht wird an eine Fahnenstange. Man fragt sich, wieso eine Schlange und nicht ein Lamm? Nun, alles drückt etwas aus. Das Lamm drückt aus, der Herr Jesus war bereit, sich hinrichten zu lassen, ohne sich zu wehren. So wie ein Lamm sich nicht wehrt vor seinen Schlechtern. Aber die Schlange ist der Inbegriff der Sünde. Denn durch die Schlange kam ja die Sünde in die Welt, 1. Mose 3. Und das symbolisiert den Herrn Jesus, der zur Sünde gemacht werden sollte. Er war immer der vollkommen Heilige, auch in den Stunden der Finsternis. Aber weil Gott ihn mit unserer Sünde, mit unserer sündigen Natur und mit unseren sündigen Taten identifiziert hatte, wird dieses Symbol der Schlange benutzt. Und der Herr Jesus gegenüber Nikodemus erklärt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und da jeder, der diese Schlange anschaute, wurde geheilt von dem Biss. Und wer sagte, ja, will ich nicht. Oder nützt er sowieso nichts, wurde nicht geheilt, sondern starb. Eine ganz eindrückliche Illustration des Opfers des Herrn Jesus und des Lebens, das durch sein Sterben möglich geworden ist. Dann haben wir im gleichen Kapitel einen Freudegesang beschrieben. Das Brunnenlied, Verse 16 und folgende. Damals sang Israel dieses Lied. Ja, wir sehen, in der Geschichte des Volkes Gottes hat das Singen eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und wo kommt es zum ersten Mal vor, dass sie gesungen haben? Nach dem Durchzug durchs Rote Meer. Das ist auch das erste Mal in der Bibel, dass gesungen wird zur Anbetung Gottes. Also das Lied der Erlösung, so muss ich sagen, die Erlösung macht es möglich, dass wir singen können zur Ehre Gottes. Und sobald der Glaube sich ändert, ändert sich auch die Musik. Mose und Josua waren später auf dem Berg Sinai. Dann hören sie etwas da unten. Und Josua sagt, das ist Kriegsgeschrei. Mose sagt, das ist nicht Kriegsgeschrei, das ist Wechselgesang. Ja, wieso meint er, das sei Kriegsmusik? Was ist typisch für Kriegsmusik? Kriegsmusik ist typisch, dass der Schlag wie ein Metronom immer gleich ist, der Grundschlag. Weil das macht aggressiv, schaltet das Denken aus. Richtige Musik ist nie so, dass jeder Schlag gleich ist. Der Schlag muss ständig ändern. Nicht wahr? Wer würde singen, ein feste Burg ist unser Gott, so. Ein feste Burg ist unser Gott. Dun, 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 bam, 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 bam. Niemand. Man singt. Ein feste Burg ist unser Gott. Da, 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 da. Da, wo ein Satzteil vor dem Komma zum Komma hinkommt, wird verlangsamt. Und dann wird das Tempo wieder aufgenommen. Wo der Punkt kommt, wird wieder verlangsamt. Und das empfindet man in der Musik als dieses Ruheausstrahlen. Und wir reden ja auch nicht so. Oder? Das wäre Rap. Das geht auf die Nerven, schon nach kurzer Zeit. Ja, Rap drückt die Sprache in das Gefängnis, in ein Zeitgefängnis. Aber die Sprache ist so, dass sie sich eben dehnt, dann wieder verlangsamt, wieder kommt. Das ist angenehm. Und Musik von Anfang an, auch im Alten Testament, war immer ausgerichtet am Sprachrhythmus orientiert. Aber in den Kulten, wo man eine Musik entwickeln wollte, wo das Denken weggeht, und wo die Leute aggressiv werden für den Krieg, da hat man eben das Tamtam eingesetzt, und zwar so, dass jeder Schlag exakt gleich ist. So funktioniert Rockmusik. Das muss so sein. Mit Rockmusik nicht so, ja, da wird jetzt plötzlich so, ja, aber lahm. Es wird eben nicht so, dass man abfährt. Das ist der Punkt. Und er sagt, das ist Kriegsmusik. war nicht Kriegsmusik, aber die Musik hat sich geändert, denn der Glaube hatte sich geändert. Sie sagten zum goldenen Kalb, das ist der Herr, das ist euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Morgen ist ein Fest dem Herrn. Sie glaubten schon an den Herrn. Aber sie identifizierten das mit Götzendienst. Und so hat sich also die Musik geändert. Aber die Musik spielt eine wichtige Rolle im Glaubensleben des Volkes Gottes. Und da haben wir wieder ein Beispiel, wo man in der Wüste singt. Ich habe hier auf dem Blatt verschiedene Stellen im Neuen Testament aufgeführt. Es gibt aber noch mehr. Über Singen. Ganz wichtige Stellen, weil die zeigen uns, was ist Singen nach Gottes Gedanken im Neuen Testament. Dann kommt 4. Mose 22 bis 25, die Geschichte mit Bileam. Die Moabiter haben Angst vor den Israeliten und sie holen einen Propheten ganz weit weg von, beim Euphrat oben und er soll das Volk verfluchen. Und dieser Mann ist ein ganz komischer Mann. Bileam, sein Name heißt übrigens Verschlinger des Volkes. Er wird genannt Wahrsager in Josua 13. In 2. Petrus 2, Vers 16 wird er genannt Prophet. Das war so ein Mann, der hatte eine Kenntnis vom wahren Gott und hat auch gewisse Offenbarungen bekommen. Aber der gleiche Mann hatte auch Kontakt mit bösen Geistern. Ganz eigenartig, diese Mischung von Licht und Finsternis. Und die Bibel spricht im Neuen Testament von dem Weg Bileams, 2. Petrus 2, Vers 15. Das war dieser Weg. Er wollte einen, in Anführungsstrichen, geistlichen Dienst tun aus Liebe zum Geld. In Judas 11 wird gesprochen über den Irrtum Bileams. Er hat gemeint, Gott verwirft sein Volk, das er auserwählt hat. Und in Offenbarung 2, Vers 14 wird gesprochen über die Lehre Bileams. Es gelang ihm nicht, das Volk zu verfluchen. Und dann hat er eben schließlich dem König von Moab den Tipp gegeben, weißt du was, es geht nicht mit dem Verfluchen. Du musst sie nur zur Sünde verführen. Dann greift Gott ein. Lade doch diese Leute ein, und die Mädchen von Moab sollen sie verführen zur Prostitution beim Baalskult. Und das ist geschehen. Und dann hat Gott Tausende niedergeschlagen in Israel. Also dadurch, dass das Volk Gottes kann nicht verworfen werden, denn Gott hat es auserwählt. Aber wenn das Volk Gottes sich in die Sünde, ins Böse begibt, dann muss Gott eingreifen. Und das war diese böse Lehre des Bileam. Aber später, in Josua sieht man das, wurde dieser Wahrsager und Prophet schließlich getötet von Israel. Ja, dann müssen wir zum Schluss kommen langsam. Jetzt kommt der dritte Teil. Vorbereitungen für die Landnahme. 26 bis 36. Jetzt am Schluss der Wüstenwanderung wird das Volk noch einmal gezählt. Und damit sieht man, traurige Bilanz, das Volk ist sogar ein bisschen geschrumpft. Dann kommt 4. Mose 27, da ist ein Mann, der hatte Töchter, 5 Töchter und keinen Jungen. Der Vater ist gestorben und diese Töchter sagten sich, ja wie ist das, wenn wir ins Land kommen? Bekommen wir dann auch ein Erbteil? Unser Vater ist verstorben. Wir haben keine Brüder, wir sind Frauen. Und da gehen sie zu Mose und reden vor der ganzen Gemeinde Israels, sagen sie, gib uns ein Erbteil. Mose ist überfordert. Dieser juristische Fall hat es noch nie gegeben, wurde noch nie gestellt. Und dann geht er zu dem Herrn und der Herr sagt, die Töchter Zelophrats haben recht geredet. Die sollen auch ein Erbteil bekommen. Und da wird das also geregelt. Und wir haben hier also Frauen vor uns, die sind unverschämt. Vers 4. Die gehen zu Mose und sagen, gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Und Gott verteidigt sie, Die Töchter Zelofchads haben recht geredet. Das war eine gute Unverschämtheit, weil sie eben, sie liebten Gottes Land, Gottes Segen und den wollten sie haben. In diesen Bereichen darf man unverschämt sein, sonst nicht. Und das ist also ganz schön, wie Gott ihnen recht gibt. Und diese Töchter Zelofchads, die kommen dann später bei der Landnahme im Buch Josua wieder vor. Das sind also entschiedene Frauen, die das Land der Verheißung lieben. Ein Vorbild für jede gottgemäße Frau. 4. Mose 27, 12 bis 23. Josua wird zum Nachfolger von Mose bestimmt. Und dann kommen 4. Mose 28 bis 29 die Opfer für die Feste des Herrn. Vierter Mose 30, Gesetze über Gelübde. Vierter Mose 31, da geht es um Krieg gegen Midian. Und dann, Vierter Mose 32, geht es um Transjordanien. Dort sollen die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse ein Erbteil bekommen außerhalb des Landes Kanaan. 4. Mose 33 gibt eine geografische Übersicht über die Wüstenwanderung. Zuerst von Ägypten zum Horeb, dann vom Horeb bis zu Kadesh und dann von Ritma bis Kadesh. Und schließlich von Kadesh bis in die Ebene Moabs. 4. Mose 34 wird das verheißene Land beschrieben mit seinen Grenzen. Es ist interessant, die Südgrenze dort ist der Bach Ägyptens. Das ist das Uadi El Arish, also ein Winterbach in der Negev-Wüste. Dort in der Nähe geht heute die Grenze zwischen Israel und Ägypten durch. Aber, das darf man nicht verwechseln, den Bach Ägyptens dort in 4. Mose mit dem Strom Ägyptens in 1. Mose 15. Gott sagt zu Abraham, das Land der Verheißung wird gehen vom Strom Ägyptens bis zum Euphrat. Der Nahar Mitzrayim, 1. Mose 15, das ist der Nil. Und Nachal Mitzrayim, das ist das Wadi, Elarisch. Also hier wird nicht die endgültige Grenze gezeigt in 4. Mose 34, sondern das Land, wie es erobert werden sollte unter Josua. Aber Gott hat noch mehr vor. Zwar in Hesekiel 47, da findet man die Landverteilung am Anfang des tausendjährigen Reiches mit Gebieten von Libanon und Syrien und Jordanien. Aber die Südgrenze ist Elarisch. Aber die Israeliten werden sich dann vermehren im tausendjährigen Reich. Und in Jesaja steht, es wird so schnell gehen, bis man dann sagen wird, mir ist es zu eng geworden. Und dann wird die Grenze geweitet bis zum Nil. Das heißt also, die ganze Sinai-Wüste wird aufblühen, wie das in Jesaja gesagt wird, wie die Wüste aufblühen wird. Das wird alles bevölkert werden. Wäre mal interessant, so für eine UNO-Rede. Ja, mehr, der ganze Sinai-Halbinsel. Bis zum Nil, alles wird Israel gehören. Und dann hinauf bis zum Euphrat. Das wäre mal interessant, das anzuschauen, zusammen mit dem syrischen Präsidenten. Ja, und dann 4. Mose 35, 9 bis 34, da werden die 6 Zufluchtsstädte beschrieben. Die sind so interessant. Also 35, 1 bis 29, die 48 Levitenstädte. 48 Städte im ganzen Land sollten ausgesondert werden, damit Leviten dort leben könnten. Ich habe ja gesagt, der Stamm Levi sollte kein Erbteil bekommen. Der Herr ist ihr Erbteil. Aber unter allen Stämmen zerstreut sollten sie 48 Städte bekommen zum Wohnen. Und das ist etwas ganz Schönes. Ich war in 1. Mose 49, hat ja Jakob den Segen über die 12 Söhne gesprochen. bei Levi, weil er sich so schwer vergangen hatte zusammen mit Simeon, hat er einen Fluch ausgesprochen und gesagt, Levi soll zerstreut werden in Israel. Aber später, bei dem goldenen Kalb, dort hat der Stamm Levi dem Herrn die Treue gehalten, hat da nicht mitgemacht. Und so hat Gott diesen Stamm gesegnet, ihr sollt das Priestertum bekommen anstelle der Erstgeborenen. Eigentlich hätten immer die Erstgeborenen das Priestertum bekommen. Aber Gott hat dann gesagt, nein, ich mache das anders, der Stamm Levi bekommt das. Und jetzt wurde der Fluch in Segen umgewandelt. Denn der Stamm Levi wurde zerstreut in ganz Israel, aber als ein Segen, weil sie durften der Priesterstamm sein, der diese 48 Städte hat. Und dann 6 Levitenstädte sollten Zufluchtsstädte sein. Wenn jemand zum Beispiel am Arbeiten war, im Wald, Holz hacken, plötzlich spickt das Eisen ab und knallt an den Kopf von einem Mann, der da in der Nähe stand, und er stirbt. Das ist eine Katastrophe. So kann es plötzlich geschehen. Aus dem normalen Leben, keine großen Sorgen, plötzlich jemand getötet. Autounfall. Das ist eine schreckliche Bedrängnis. Und dann war da die Gefahr, dass jetzt die Angehörigen denken, das ist ein Mörder. Der hat ihn umbringen wollen. Und hat das so als Waldarbeit getarnt. Und dann könnten nahe Verwandte eben eine Jagd machen und den umbringen als Rache. Und sagt Gott, dann soll er in eine dieser 6 Städte fliehen. Und die müssen ihn schützen vor dem Bluträcher. Er soll dann vor Gericht gestellt werden, dann muss das alles geklärt werden, was da wirklich war. Also diese Zufluchtsstädte waren da, um Zuflucht zu finden in einer plötzlichen Not, die ins Leben hineinkam. Und so lesen wir doch in den Psalmen, der Herr ist uns Zuflucht, sein Zuflucht reichlich gefunden in Drangsalen. Also diese Zufluchtsstädte reden alle von Gott, der unsere Zuflucht ist, gerade in Nöten. Da wollten wir gar nicht. Nichts Böses gedacht und plötzlich ist etwas Schlimmes geschehen. Und er kann Zuflucht schenken, auch in solchen Zeiten. Und dann kommt das letzte Kapitel, 4. Mose 36, nochmals Anweisungen, Gesetze über Frauenerbrecht im verheißenen Land. Da kommen wieder diese Töchter Zelofchads. Eine ganz interessante Familie. Ja, wir haben schön verteilt, 3 Jungs, 3 Mädchen. Aber diese Zelofchatte hat eben eine Mädchenfamilie, das gibt's auch. Übrigens im Neuen Testament, wer hat eine Mädchenfamilie? Philippus hatte 4 Töchter und alle weissagten. Also weissagen heißt ja nach 1. Korinther 14 reden zur Erbauung, Tröstung, Ermahnung. Das waren Töchter, die konnten im richtigen Moment jemandem das richtige Wort sagen. Ich sage eine spezielle Familie. Der Vater, Evangelist, Philippus. Und alle Töchter sind Prophetinnen. Ja? Und hoffen wir das einfach auch für unsere Töchter und auch unsere Söhne, dass sie eben so werden wie die Töchter Zelofchads. Entschiedene Nachfolger des Herrn. Ja, dann haben wir jetzt die große Pause.